Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Ewald Zenger. Ewald lebenslang im Einsatz für junge Menschen, nicht nur in Weiden, aber besonders in Weiden. Lieber Ewald, es ist mir besondere Freude, dass du heute bei uns im Weiden-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen bei uns.
Danke, Benjamin. Ich freue mich auch, dass ich das
hatte. Schön, dass du da bist. Und tatsächlich ist ja gerade so auch eine Phase des Übergangs für dich. 37 Jahre warst du Stadtjugendpfleger, Geschäftsführer Stadtjugendring. Seit einigen Wochen darfst du nun den verdienten Ruhestand genießen. Ist dir denn der Übergang gelungen in den Ruhestand?
Ich glaube, noch nie zu Recht. Also ich habe mich tatsächlich auch gefreut, weil du es mir eingeladen hast, einmal gedacht habe, da habe ich wieder mal einen guten Termin in der Thematik hoffentlich, der mich auch so viele Jahre schon bewegt. Ich merke, dass so einen Beruf aufzuhören, einer Berufung nicht mehr nachzukommen, eine ganz eigenartige Erfahrung ist. Auch wenn was Positives dabei ist, so die Befreiung von Verantwortung, die Befreiung von unangenehmen Tätigkeiten, ist ja auch der Verlust von wunderschönen Aufgaben und von durchaus auch bedeutenden Handlungen, bedeutenden Aufgaben weg.
Und vielleicht, um auch am Anfang zu starten, der Beruf ist zur Berufung geworden. Das ist spürbar, das ist erlebbar gewesen und ist es auch heute noch. Du hast ja begonnen, auch mal mit einem kurzen Ausflug in die Elektrotechnik und dann bist du sehr schnell im Bereich soziale Arbeit auch gekommen, mit dem Studium. Was hat dich denn damals da überhaupt motiviert, in den Bereich zu gehen?
Ich wollte als junger Mensch niemals in den sozialen Bereich. Durch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, vielleicht mit 13, 14, mein damaliger bester Freund und ich, haben uns so überlegt, weil sinnlos wir unsere Freizeit verbringen und sind dann einfach aus einer spontanen Idee zum Caritas-Direktor gegangen, damals noch am Adolf-Kolpingplatz, und haben dann da unser Anliegen geschildert und der war völlig aus dem Häuschen, hat gleich seine Mitarbeiter zusammentrommelt. Schaut mal, da sind zwei 13-Jährige, die wollen was Sinnvolles machen, was machen wir mit denen? Und der hat eine gute Idee gehabt und hat uns an die Liebe Ernestine weitergeleitet. Das war damals die katholische Jugendpflegerin in Weiden, im selben Haus tatsächlich auch, am Kolpingplatz. Und dann hat die so einen Arbeitskreis, ich glaube, der ist Sozialer Arbeitskreis, gegründet und hat dann uns junge Leute motiviert, in Weiden Altenheime zu gehen. Und da waren wir willkommene Kräfte, um mit Menschen uns unterhalten, gefüttert, pflegt, putzt, alles Mögliche. Waren da oft dabei, wie die verstorben sind. Und das waren dramatische Erlebnisse. Ich habe da Einblick gehabt in ein Metier, das mich schockiert hat, auch wenn mit Menschen umgegangen wird, weil Pflegekräfte ausgebeutet werden, weil die mit Zynismus und Sarkasmus schauen, wenn das aushalten, was da drin passiert, und weil die alten Leute teilweise dahin vegetieren. Also für mich war das als Kind im Grunde kaum auszuhalten. Und dann war mir klar, nie gehe ich in diesen Beruf. Mhm. Und habe dann nach dem Abitur für mich selbstverständlich die Lieblingsstadt meiner Träume, München, aufgesucht, um an der TU Elektrotechnik zu studieren. Allerdings habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass ich überhaupt nicht vorbereitet war auf so eine große Stadt, auf so ein Moloch, wo du nichts bist, wenn du nicht einen Haufen Geld hast, jetzt Monat, und wo die 18-, 19-Jährigen mit Aktenkoffer umeinander rennen an der Uni und sich sitzen. Also ich war da einfach zu unreif für das Ganze und habe mich dann nach Coburg gerettet. Coburg war eine Stadt, da haben ein paar meiner engsten Freunde soziale Arbeit studiert. Bin da mal dann hier, habe mir das ein paar doch angeschaut, habe mich in die Vorlesungen gesetzt und war wahnsinnig erstaunt, weil bunt gefächert, ich glaube, wir haben damals 17 Fächer gehabt, von Psychologie bis hin zu Medizin und Philosophie. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und da bin ich hängen geblieben und habe dann zwei Jahre später mein Vordiplom gemacht und dann mein Diplom in Düsseldorf nochmal zwei Jahre später.
Aber du bist ja in Coburg auch erstmal hängen geblieben, auch beruflich dann nach dem Studium?
Genau, ich habe meinen ersten Job in Bad Rodach bei Coburg gehabt, in einem kleinen Jugendzentrum. War ein tolles, tolles Projekt von einer Psychologin, also ein privat geführtes, von einem Verein geführtes Haus, was mich vielleicht auch schon, ohne es zu wissen, mitgeprägt hat, weil ich gemerkt habe, hoppla, wenn Initiativen, wenn Vereine, wenn bürgerschaftliches Engagement hinter einer Idee steht, ist da eine ganz andere Leidenschaft, wird ein ganz anderes Herzblut vergossen, wie wenn das eine Behörde macht.
Und du bist aber trotzdem dann ja nach ein paar Jahren wieder nach Weiden gekommen, und zwar in eine Einrichtung, die du schon aus Jugendzeiten kennst. Ja, damals das Jugendhaus, glaube ich, oder Jutz hat es noch nicht geheißen.
Wir haben alle Jugendheim gesagt.
Jugendheim, genau. Ja.
Offiziell war es das Haus der Jugend. Eines dieser vielen Häuser in Deutschland, wo die Amerikaner nach dem Krieg den Kommunen angeboten haben, ihr braucht doch jetzt einen Platz. Ihr habt ja nichts mehr. Die Häuser sind weg. Die Hitlerjugend war das Einzige, was 12 Jahre möglich war in dem Land. Ihr müsst wieder die Vereine reaktivieren, dafür braucht ihr Räume. Und wenn ihr euch entscheidet, liebe Kommune, so ein Haus hinzustellen, zahlen wir euch die Hälfte dazu. Und das hat Weiden getan. Und so hat man 1953 dann eines der Häuser der Jugend in Weiden eröffnen dürfen.
Und da warst du aber nicht später beruflich, aber du warst schon als Jugendlicher dann dort.
Ich war da als Kind drin, wahrscheinlich mit 4, 5 Jahren, weil man da auch die Schluckimpfungen gekriegt hat, gegen Polio, und später auch die Reihenuntersuchungen, die es immer noch gegeben hat, wo man geröntgt worden ist, wo man Körperbau der Kinder angeschaut hat regelmäßig. Da war auch das Haus der Jugend, das Jugendheim, hat da eine Rolle gespielt. Und mein erster Abend, wo ich getanzt habe und Musik gehört habe, war tatsächlich auch im Jugendheim. Ich will nie vergessen, weil da Neil Young Heart of Gold gespielt hat und ich einfach begeistert war von dieser Atmosphäre und diesem Haus. Und in jeder freien Minute dann in der Schule und auch selbst nach dem Abitur haben sie mir immer nur alle getroffen, wenn wir studieren waren, unterwegs waren in der Welt. Und das war natürlich dann im Jugendheim, wenn wir uns getroffen haben, oder im Club im Rosengässchen.
Okay, aber prägende Zeit und dann auch eben durch so ein Haus die Möglichkeit, auch viele Dinge zu nutzen, die man wahrscheinlich im Privaten oder so gar nicht nutzen hätte können.
Ja, natürlich. Da waren diese riesen Außenanlagen, ein Bolzplatz, Tischtennisplatten, innen und außen hat es die gegeben. Es gab Gruppenstunden. Es waren ja eben Vereine drin, die eigene Räume nicht gehabt haben, mit so DGB oder Marianische Kongregation. Ich war lang bei der MC, war dort auch Gruppenleiter. Und andere, Neues Deutschland, die waren, glaube ich, in den Nahwiesen, die haben eigene kleine Hütten gehabt. Also die Vereinigung als Jugendheim durchaus auch genutzt. Und später hat sich das geändert. Da kam dann diese Phase der sogenannten emanzipatorischen Jugendarbeit. Da wollten Jugendliche nicht unbedingt nur zu irgendeinem Verein gehen oder in irgendeiner Gruppenstunde, sondern selber entscheiden, wann sie wohin gehen und wann sie wieder weggehen. Dann ist der Jugendring auch immer wichtiger geworden. Dann hat der lange Zeit da auch selber mitgemischt und immer mehr zusammen mit den Stadtjugendpflegern. Und irgendwann einmal war dieser schreckliche Vorfall, dass sie in Weiden ein junger Mann bei sich zu Hause im Keller einen goldenen Schuss gesetzt hat. Und der Bürgermeister Zwack, der damals im Amt war, weil OB Schröpf im Urlaub war, hat dann sofort das Haus, das Jugendzentrum geschlossen, für uns völlig zusammenhanglos. Aber er hat sich gleichzeitig auch der Diskussion gestellt. Er hat dann, ist dem nicht aus dem Weg gegangen. Wir haben eine riesen Demo gehabt in Weiden, die erste, glaube ich, das gegeben hat, eine riesen Veranstaltung vor dem alten Rathaus. Und Bürgermeister Zwack hat eingeladen zum Strehl in der Weiding, großes Wirtshaus mit einem Veranstaltungssaal. Und da hat sich die Diskussion mit den Jugendlichen gestellt. Im Anschluss darauf haben sie dann Gruppen aus Stadträten, Stadtjugendring und Jugendlichen mehrmals getroffen, zum Teil auf der Silberhütte, weil das nur Jugendheim war damals, also Jugendübernachtungshaus. Und dann haben wir ein neues Konzept erstellt, hat dann das Jugendzentrum jahrelang umgebaut und hat es dann 3 Jahre später, 1981, dem Jugendring in Trägerschaft übergeben, und seitdem ist der Jugendring der Träger des Weiden Jugendzentrums.
Und ja, 86 bist ja dann du wieder zurückgekommen nach Weiden.
Ja, genau.
Und das ist jetzt schon richtig, auch mit diesem Stadtjugendpfleger, Stadtjugendring. Du hast ja da auch mehrere Hüte aufgesetzt bekommen oder dann auch gelebt. Kannst du das nochmal auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären? Was steckt jetzt dahinter? Was ist der Stadtjugendpfleger? Was ist Stadtjugendring? Welche Rolle hast du beim Stadtjugendring? Und wie spielt das alles zusammen? Oder ist das alles eins und das gleiche?
Naja, in der Zeit damals war das relativ häufig in Bayern, dass Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger in den Kommunen gleichzeitig auch die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Jugendringe waren. Das hat aber damit zu tun gehabt, ganz einfach, dass oft das Geld gar nicht da war, dass man 2 Stellen besetzt hätte. Grundsätzlich ist es so, dass jede Kommune einen Jugendpfleger, eine Jugendpflegerin vorhalten muss. Also jeder Landkreis, jede Stadt braucht einen Jugendpfleger, braucht eine Jugendpflegerin. Das ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz damals so gestanden oder im Jugendwohlfahrtsgesetz war das so oder im Jugendprogramm der Staatsregierung ist das so festgehalten. Und Das heißt, wir haben in Bayern so an die 150 Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger. Gleichzeitig schauen die Stadtjugendringe, die Kreisjugendringe, die Bezirksjugendringe, dass sie auch personell gut aufgestellt sind. Und der Unterschied ist, wir reden einmal von den Kommunen als einen öffentlichen Träger. Das ist der Träger, der dem Gesetz verpflichtet ist. Der muss das umsetzen, was im Gesetz drin steckt. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz, im SGB 8. Von cover to cover. Also alles, was da drin steht, sind Pflichtaufgaben. Das ist mir wichtig zu betonen, weil das Kommunalpolitiker, wenn es dann um Haushaltsberatungen geht, gern vergessen und dann sind es plötzlich freiwillige Leistungen. Alles, was im SGB 8 steht, was Jugendarbeit bedeutet oder Jugendhilfe als Überbegriff, sind Pflichtaufgaben. Und dann gibt es freie Träger, wie Caritas, wie Rot Kreuz, wie Kirchen, wie Vereine. Und die sind ihrer Satzung gegenüber verpflichtet. Die machen das, was in ihrer Satzung steht, und die Satzung schreiben sie sich ja selber. 1947 ist der Bayerische Jugendring gegründet worden. Das ist unser Dach sozusagen. Und die Bezirksjugendringe, die 7 und die vielen Stadt- und Kreisjugendringe sind Gliederungen. Da ist sogar Untergliederungen. Jetzt haben wir Gliederungen dieses Bayerischen Jugendrings. Der entscheidet letztendlich auch, was wir zu tun haben und immer auf der Basis seiner Satzung. Und der sind wir verpflichtet. So, und jetzt passiert was Folgendes. Also eigentlich was Schräges, wenn du willst. Ein öffentlicher Träger und ein freier Träger gehen ja ganz andere Wege und oft ganz andere Ziele. Ich will nicht sagen, dass sie natürliche Feinde sind, aber es ist nicht so, dass die... Es gibt ja einen Grund, warum es öffentliche und freie Träger gibt. Das eine ist das, was Behörden wollen, was die Gesetze wünschen, und das andere ist das, was die Menschen wollen. Ja, von einer anderen Richtung, von einer anderen Perspektive her. Und in Bayern gibt es diese lange Tradition, dass die kommunalen Jugendpfleger die Geschäftsführung gemacht haben beim Jugendring. Und so war das damals, wie ich angefangen habe, in Weiden, so war es in Neustadt, so war es in Cham. Das hat schon in der Oberpfalz noch einige gegeben, aber so war es nicht mehr in Regensburg. So war es auch nicht in Tirschenreuth. Da hat man tatsächlich einen Jugendpfleger gehabt oder Jugendpflegerin und hat einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin beim Jugendring gehabt, getrennt. Inzwischen ist es so in der Oberpfalz, dass Weiden die letzte Kommune ist, wo das nur in einer Person ist. Und aber ich glaube, dass ich aufhöre, habe mir die Gespräche und die Verhandlungen geführt, Bayerische Jugendring, Stadt Weiden, Stadtjugendring Weiden, und hat überlegt, wollen wir das auch trennen. Hätte den Vorteil, dass man zusätzliche Fachkraft schafft, können sich die Arbeit teilen, man kann unterschiedlich Schwerpunkte setzen, und es entstünde ja ein gewisser Wettbewerb, der ja auch positiv sein kann. Ne? Weil jeder sagt, oh, jetzt muss ich da auch was machen, weil der was gemacht hat und so weiter. Man hat aber nach langen Diskussionen sich entschieden, in Weiden hat sich das wunderbar bewährt. Ich versuche mal zu beschreiben, wie ich eine Behörde erlebe. Eine Behörde ist nicht sehr flexibel, ist nicht sehr schnell. Das weiß ja jeder Bürger, der was braucht, der bauen will, der was beantragt und so weiter. Aber sie ist mächtig. Wenn sie was durchsetzen will, kann sie es durchsetzen. Also ich habe das Bild von der Behörde, vom öffentlichen Träger, eher von einer Dampfwalze. Es dauert, bis der ins Rollen kommt, dann rollt es auch sehr langsam, aber sie rollt. Ein freier Träger ist ungleich schneller. Wir können sofort unseren Fokus umlegen. Wenn jetzt da plötzlich ein paar hundert Nazis vor der Tür stehen, wenn wir es gehabt haben, 2009, dann können wir sofort darauf reagieren und können alles liegen und stellen, können unsere Mitgliedsverbände motivieren, dass wir miteinander eine Riesenaktion da machen, weil dann 7.000, 8.000 Leute deutlich sagen, Freunde, wir wollen eigentlich nicht, haut es bloß ab. Also. Da tut sich eine Stadt ein wenig schwerer. Die müssen ja das nur machen und das nur machen, die können nicht einfach was liegen und stellen. Aber das ist der Vorteil von einem freien Träger. Aber wenn wir die Unterstützung nicht kriegen, ist das halt ein ziemlicher zahnloser Tiger. So, und die Verbindung dieser mächtigen, dieser kraftvollen Dampfwalze und diesem freien Träger, der schnell einmal Entscheidungen treffen kann, der leidenschaftlich für was eintritt, der auch politisch vielleicht nicht so viel Rücksicht nehmen mag, weil Kommunalpolitiker, sondern wirklich parteiisch hinter Freiheit, parteiisch hinter Kindern und Jugendlichen steht. Diese Verbindung fand ich immer total klasse.
Total spannend, wie man, ich glaube, das ist ein Bild, das viele also gar nicht wahrgenommen haben und was aber zeigt, wie da Synergien ineinandergreifen und mehr Output ja für die Kinder und Jugendlichen einfach generiert und auch mehr Unterstützung. Und ich würde gerne den Blick ein bisschen dahin richten, weil ich erlebe gerade wieder und gefühlt ist es das älteste Lamentieren der Welt, nämlich das Beschweren über die junge Generation. Die junge Generation, es gab schon auf Tontafeln weit vor Christi Geburt und immer wieder hört man das auch, die Jugend ist träge, die Jugend tut nichts, die Jugend ist unpolitisch. Wie nimmst du das jetzt Jugend über deine Fachkräfte, aber auch direkt natürlich über Jahrzehnte auch gesehen? Wie nimmst du die junge Generation wahr? Wie hat sie sich verändert oder hat sie sich gar nicht verändert?
Es ist so lustig, dass du das ansprichst, Benjamin, weil ich habe tatsächlich manche meiner Vorträge mit Zitaten aus der sumerischen Keilschrift vor über 4000 Jahren gestartet, wo sie Erwachsene beklagen über diese schreckliche Jugend und dass dadurch die Welt untergeht, weil die zu nichts mehr Nutze sind und faul und bloß aufsässig und all diese Dinge. Ich persönlich komme zum Schluss, dass sie unsere große Rinde seit wahrscheinlich 250.000 Jahren verändert hat und natürlich die Jugendlichen heute nicht anders sind, weil vor Generationen auch diese Sehnsucht, ihren Platz in der Welt zu finden, in der Gesellschaft zu finden, diese Hoffnung, in einer freien, wohlhabenden Umgebung groß zu werden und Träume zu verwirklichen, ist doch unverändert. Dieser Schrei nach Liebe, diese Anerkennung von Gleichaltrigen und alles ist doch unverändert. Die Bedingungen sind anders. Und die Versuche, Jugend zu missbrauchen, wiederholen sie immer wieder. Also wenn du in der Geschichte schaust, totalitäre Systeme haben sich immer der Jugend bedient. Das haben die Kommunisten gemacht, das hat Hitler gemacht, das hat Mao gemacht in der Kulturrevolution. Man hat sich immer der Jugendlichen bedient und das machen totalitäre Systeme jetzt mit Fridays for Future genauso, bin ich der Meinung. Und die Jugendlichen merken es mal wieder nicht, weil es meiner, sie kämpfen fürs Gute. Jetzt wird gerade im Moment ein bisschen deutlich, gerade mit Fridays for Future und den antisemitischen Auslassungen der letzten Tage, was da oft dahinter steckt, aber wir werden sehen, was draus wird. Also um es nochmal kurz zu beantworten, die Jugendlichen haben sich in meinen Augen nicht verändert, sind ja besser und schlechter als in den Generationen vorher, aber die Bedingungen sind andere. Jugendliche, Kinder übernehmen schon immer Macht in der Gesellschaft, indem sie spielen mit dem Spielzeug, das sie haben. Und das war vor 20 Jahren anders als jetzt. Jetzt ist ja fast bloß nur digital abgestellt, das Ganze mit Handys und anderen. Und wir versuchen immer, ihnen das wegzunehmen und zu verbieten. Und gleichzeitig sollen sie doch Teil der Gesellschaft werden und irgendwann mal Entscheidungen treffen. Also ein Widerspruch an sich.
Aber nimmst du das wahr, dass die Jugend schon auch politischer ist, im Sinne von Fridays for Futures, du hast es erwähnt, dass sie sich einsetzen für eine bessere Welt? Oder ist das wirklich auch wieder nur so ein Phänomen, was sagst, das war jetzt und wird wieder, oder sagst du wirklich, da ist eine Bewegung da, die positiv wirkt oder vielleicht auch nicht positiv?
Auch für mich wirkt da wenig positiv von dem, was die machen. Also Leute, die nicht in der Lage sind, ihr Leben auf drei zu bringen und ihr Kinderzimmer aufzurammen, gehen dann in der Öffentlichkeit und erklären andere, wie es ihren Staat führen oder was sie machen, wenn damit Frieden einkehrt und der Klimawandel aufhört. Das ist völlig Banner. Ich würde ihnen eher raten, mal wenn euch so dran liegt, macht was aus dem. Nutzt eure Talente im Sinne des biblischen Gleichnisses auch. Das ist nicht vergrogen, also angelehm, sondern macht aus dem Talent, das euch euer Arbeitgeber, euer Herr oder wer auch immer gegeben hat, nutzt es und macht es 2 und 3 draus. Lernt was, studiert was, werdet kreativ, sucht Lösungen, weil andere auch. Es gibt junge Leute, die Not ansehen, wenn wir mit Energiehaushalten, weil ja Überbevölkerung in manchen Ländern zum Riesenproblem wird, und versuchen Lösungen zu finden mit Gentechnik, Kernenergie und anderen Dingen.
Und für, also weil das Jutz ist ja weiterhin, oder das Haus der Jugend, eine Stätte, wo man sich treffen kann, wo man Kontakt hat, wo man auch frei sich bewegen kann. Wie hat sich das da verändert? Es war ja, das Jutz hat ja auch ganz unterschiedliche Formen erlebt, wo Jugendliche sich getroffen haben. Wie hat sich das entwickelt aus deiner Sicht?
Das hat sich massiv verändert, würde ich sagen. Das Jugendheim meiner Jugend und das spätere Jugendzentrum war ja geprägt von verschiedenen Nutzergruppen, die sich aber selber aus dem Weg gegangen sind. Du hast am Dienstag eine andere Klientel im Haus gehabt, wie am Freitag und Samstag. Freitag und Samstag war Rockmusik angesagt und Dienstag war eher Black. Und Freitag und Samstag war eher vielleicht ein Publikum aus der Realschule und Gymnasium drin. Und Dienstag waren unsere Jungs und Mädels aus dem Stocker Haut da. Und geprägt war der Alltag im Jugendzentrum eher von den Disco-Veranstaltungen. Also von Umsätzen und tausenden Besuchern am Wochenende. Also wir waren wahrscheinlich, das Weidner Jutz war wahrscheinlich die bestgehende Szene-Kneipe. Wir haben über 100.000 Umsatz gehabt am Bier im Jahr. Und sind die Brauereien Schlange gestanden, weil sie uns überreden wollten, dass wir Verträge abschließen. Wir haben aber nie Verträge gemacht. Und ich bin damit wenig klargekommen, weil ich da keine Jugendeinrichtung sehe, ich da bis in der Früh um 2 aufhat. Und wenn man ab und zu einen Sack holen muss, damit die Besoffenen heimbringt oder ins Krankenhaus zum Magen auspumpen. Mein Ziel war immer, dass wir ein Image haben bei Erwachsenen, weil die Eltern wissen, ihre Kinder sind bei uns gut aufgekommen. Und dann kam es eben zu einem Vorfall, ich glaube, das war 98 so in der Zeit, wo wirklich Blut geflossen ist, wo zwei Mitarbeiterinnen vormittag bei mir im Büro stehen und sagen, Ewald, du musst uns helfen, du musst uns schützen, wir können so nicht mehr arbeiten. Ich habe dann im Vorstand informiert und habe das zum Anlass genommen. Wir haben das zum Anlass genommen, das Haus 6 Wochen zuzumachen, haben dann Konzepte geschrieben und haben wirklich einen Paradigmenwechsel hergestellt. Und haben gesagt, das ist eine pädagogische Einrichtung und keine Szene-Kneipe. Und wir fahren mit den Jugendlichen nicht mehr nach Irland, um dort Whisky-Distillerien zu besuchen, sondern wir machen Freizeiten, wo es über sich selber was erfahren und reflektierter wieder zurückkommen. Wir haben im Vorstand, im Team, dann ein Konzept vorgelegt und haben zunächst einmal geglaubt, wir laufen offene Türen ein, gerade im Rathaus, wo genau das Gegenteil war der Fall. Das war für mich erst einmal eine Schrecksekunde. Wie ihr wollt das ändern, wie ihr macht es jetzt, wenn ich schon so wie bei euch gibt es keinen Alkohol mehr. Also, das war eine hochinteressante Erfahrung. Aber alle, die mir beteiligt waren, damals war das so, Menschen, die du kennst, Blumenhans und so weiter, Sperrersteffi, die waren ja damals ganz engagiert im Vorstand. Und wir haben da sowas von engagiert, no-denkt und Hilfe geholt, auch von außen, Moderatoren, Experten, BODR vor allen Dingen, auch ein Lächeln im Bauch gefragt, was für Möglichkeiten gibt. Ich habe mir alles Mögliche angeschaut in Bayern und Einrichtungen. Und wir waren persönlich dafür überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Wir haben aber nicht gewusst, wird der Erfolg oder nicht.
Aber ich glaube, das kann man schon sagen, jetzt auch im Rückblick, dass das Erfolg war und sogar weiterentwickelt wurde, mittlerweile auch baulich, nur mit dem Skaterpark, wo man auch wieder neue Zielgruppen auch mitbindet, mit Dance Your Style Contest, mit wo man ganz neue Konzepte auch, wo man schafft, auch ohne eben Party und Alkohol auf das schafft, Kinder zu begeistern und zu halten. Also ich glaube, dieser Beweis, der ist schon angetreten.
Ich meine schon. Also wenn du siehst, was aus dem Haus dann und aus dem Jugendring alles geworden ist, mein Ferienprogramm, Kinderbürgerfest, das sind so die ganz sichtbaren Dinge, die man in Weiden kennt. Und viele Leute wissen vielleicht nicht, wer da dahinter steckt, wer das macht, spielt auch keine Rolle. Aber diese Leute sind schon zwei wunderbare Formate, aber wir haben noch viel mehr. Wir haben Seifenkistenrennen, wo es ja nicht bloß darum geht, dass man so eine Kistel lustig baut, schön anmalt und dann runterfährt und hoffentlich hinfällt, damit alle was zum Filmen haben, sondern das ist ja was, wo aus Weidenis Bund entstanden ist. Wie kann man denn diese Werte, die so ein Bündnis vertritt, von Miteinander, von Integration, von Respekt voreinander, von Demokratie, wie kann man die vermitteln und Menschen auch dafür gewinnen, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass man da vielleicht sogar jeden Tag was dafür tun sollte. Und das ist ja auch gelungen. Mit dem Bündnis ist es gelungen, mit der Abwehr von den Rechtsextremen ist es gelungen. Wir haben Theaterprojekte, wir haben Kooperationen mit den beiden Schulen, da kann man sich die Finger schlecken, dass es sowas gibt. Wir haben einen runden Tisch in Weiden, der immer wieder zusammenkommt, wo jeder Mensch, jede Organisation eingeladen ist, der ja beruflich was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Und da ist der Jugendring der Gastgeber und die Menschen treffen sie und tauschen sie ehrlich miteinander aus und erzählen von ihren Schwierigkeiten und von ihren Nöten auf Augenhöhe, ohne dass man eben auch diese sogenannten Leuchtturmprojekte vorstellt, wie toll man ist und dann wieder besser dasteht wie die anderen. Also ja, ich würde sagen, ja, den Beweis haben wir antreten, mit dem aber auch nicht unterschätzen, dass viele Menschen, die damals als Jugendliche in das andere Jugendzentrum, in das alte Jugendzentrum gegangen sind, auch heute noch davon schwärmen, wie toll die Zeit war. Also es gab schon auch natürlich Phasen in diesem Jugendzentrum, wo dieses Ausgelassene und dieses Befreitsein von Vorschriften, von zu Hause, von Kirche, von Staat, von Gesellschaft, Menschen natürlich auch hat wachsen lassen. Auch das war eine gute Zeit. Viele erinnern sich mit Tränen in den Augen an diese wunderschöne Zeit, die ich auch so, sagen wir mal, bis 78, bis zum Abitur auch im Jutz und danach nur als Besucher erlebt habe, wenn ich vom Studium dann nach Weiden gegangen bin, meine alten Freunde getroffen habe. Auch das war eine gute Zeit. Bloß es war für mich irgendwann nicht mehr zu verantworten, dass ein Mensch am Wochenende Dienst hat, ein Mensch, eine Sozialpädagogin, ein Sozialpädagoge war da an einem Abend, wo für 4.000 Euro oder D-Mark Bier verkauft worden ist, wo am Wochenende in der Region ums Weide Jutz kein Parkplatz mehr frei war, weil es von überall hergekommen sind.
Aber ich glaube, du hast ja schon richtig gesagt, man hat sich ja dann getroffen mit den Stellen und man hat sich ja immer wieder auch mit neuen Problemen auseinandersetzen müssen und es ist noch gar nicht so lange her, wo auch die ganze Region eigentlich vor Droge überschwemmt worden ist, Crystal, wo man dann auch gesagt hat, wir müssen was dagegen tun, wir müssen uns präventiv einfach an die Jugend wenden. Und da ist damals auch im Wesentlichen von den Jugendringen ja auch diese Initiative Need No Speed entstanden.
Ja genau, da ist genau das passiert, was immer wieder passiert, wenn Jugendringe so eine Initialzündung verursachen. Die Idee hat der Jürgen Preisinger gehabt. Vorsitzender damals vom Kreisjugendring Kirchenreuth. Ich war, können wir uns mal treffen? Rupp, damals in Neustadler Vorsitzende, kannst du auch kommen? Lass uns mal zusammensetzen. Wir drei Jugendringe, wir sind uns nah. Wir sind drei Jugendringe in der Region der kurzen Wege, wo wir gern und oft, wenn es geht, miteinander was machen. Ja, freilich habe ich Zeit, klar. Komm. Und dann ist der Kummer, hat erzählt, der ist gleichzeitig Polizist vom Beruf. Das heißt, der weiß oder wusste damals, was die Not ist, was manche Bürgermeister bis Kamrunte und bis Sachsenaffe, was die an der Grenze erleben, weil aus Tschechien rüber so diese Crystal Meth Welle alles überschwemmt hat. Da müssen wir was machen. Wir waren sofort eigentlich klar, da machen wir was. Was machen wir denn? Und dann kommt Brainstorming, dann überlegen wir. Ja, wir müssen uns Experten mit ins Boot holen. Ja, also wenn wir da so drüber diskutiert haben und unterschiedliche Ideen kommen, sind, habe ich gesagt, Brady, hört uns, wir müssen uns selber zeigen, was für einen Krampf wir da erzählen. Wir reden über Zeit, wo wir keine Ahnung haben. Lass uns bitte jemanden holen, der Ahnung hat. Wen haben wir geholt? Und Gerd Grones, der war damals 40 Jahre Leiter von der Fachambulanz in Weiden. Du hast da keinen Experten in der Region, der so viel gewusst hat. Dann haben wir den ins Boot geholt und dann haben wir gefragt, was können wir denn machen? Haben verschiedene Formate überlegt. Und dann haben wir gewusst, wir müssen natürlich auch damit in der Öffentlichkeit Aufsehen erregen, ja, dass wir irgendwie wahrgenommen werden. Dann haben wir uns einen Slogan und ein Logo überlegt. Und habe ich wieder gesagt, Freunde, ein Slogan von uns, wir sind wie Werbeleute. Und ich kann nicht malen, ihr könnt es nicht malen. Lassen wir es doch bleiben. Lass uns da auch Profis holen. Na, wen haben wir geholt? Auch wieder Profis aus der Weidener Szene, Nachbarn von dir damals, Powerpress Medien, Visuals und Internet. Die haben sich das angehört und das war einfach Gold wert. Die haben so tolle Ideen gehabt, haben das Logo gemacht, haben sozusagen auch die Inhalte auf kurze Slogans gebracht und dann waren wir in der Öffentlichkeit damit und sind offene Türen eingerannt, weil natürlich alle gemerkt haben, da muss was passieren. Wir haben einen Präsidenten gehabt beim BJR, der gesagt hat, da muss was passieren. Der die Kontakte gehabt hat zur Staatsregierung, der die Ministerin Hummel sehr gut kennt hat, auch privat, persönlich. Und dann hat man sich entschieden, da machen wir was. Und dann sind Gelder geflossen aus München und auch noch vom BJR. Und dann haben wir für 2 Jahre zumindest einmal das Projekt starten können mit einem ungeheuerlichen Erfolg. Und wir haben von Anfang an die Regeln vorgegeben und haben gesagt, wir arbeiten nur mit Kindern, wenn wir mit den Erwachsenen vorher geredet haben, die mit ihnen zu tun haben. Also wir gehen nicht in eine Schulklasse, kurz vorm Zeugnis, wenn sie mir ihre Zeit dort schon meinen, und machen da 45 Minuten, sondern wir gehen mindestens 3 Stunden und nicht in der Phase, sondern unter der Zeit, unter dem Jahr. Und dann wollen wir aber mit den Elternakkreditierung und mit den Lehrkräfteakkreditierung genauso lang.
Ja, und ich glaube, so meine Wahrnehmung war, das ist nicht bloß in der Prävention, auch in, dass man Ansprechpartner hatte, mit dem man sprechen kann, dass man vermittelt, vernetzt hat und das Thema einfach mal sichtbar wurde. Das vorher eher unsichtbar, eher vereinzelt bei Einzelnen, aber in der Breite überall war und man hat es zum Thema gemacht. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass man auch reagiert hat und dass die Menschen auch gesehen haben, da ist was, was sehr, sehr gefährlich ist und was Jugend und Erwachsene, hat ja alle betroffen, dann am Schluss auch manchmal wirklich ins Unglück getrieben hat.
Und hast du völlig recht. Und wir haben das immer zu dritt gemacht. Ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast. Also wir sind ja grundsätzlich nur auftreten, wenn jemand von der Polizei dabei war, jemand aus der Drogenberatung und jemand aus der Jugendarbeit. Weil man gesagt hat, diesen Synergieeffekt mit den verschiedenen Perspektiven dieser Experten aus diesen drei Fachbereichen ist unbezahlbar. Lösungen sind oft dann, wenn man aus der Jugendarbeit angeboten worden, wenn man Vereine mit einbezogen hat oder Beratungsstellen, die man kennt hat, dann die Brücke dazu gebaut hat für die Eltern, die das gebraucht haben oder die Kinder, die betroffen waren. Mhm. Wir haben Pfarrassistenten, Lehrkräfte, Eltern, alle möglichen Multiplikatoren, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, dann informieren können. Und zwar auf eine qualifizierte Art und Weise, wo genug Zeit da war, wo sie auch was wiederholt hat, wenn wir das evaluieren haben können, was wir in Gang gesetzt haben. Also das waren zwar ungeheuer wertvolle Jahre, es war dann irgendwann einmal klar, die Finanzierung läuft aus. Wir haben gewusst, das muss auf eine feste Basis, auf ein festes Fundament gestellt werden. Und das ist ja nichts, was Weiden, Tierschenreiten, Neustadl bloß betrifft. Das ist ja was, was in der ganzen Oberpfalz bis nach Sachsen auf eine Rolle spielt. Wir haben Kontakt gehabt über Tandem mit den Kolleginnen und Kollegen aus Tschechien. Also das war alles wahnsinnig gut aufgebaut. Und dann war klar, wir wollen diese Trägerschaft vergrößern. Wir wollen das ausweiten auf den größeren Bereich. Und wir wollen vor allen Dingen für die Mitarbeiterinnen, damals waren es zwei Frauen in der Verwaltung und in der Beratung, auf physisch stellen, wo die eine Planungssicherheit haben, wo sie wissen, wir haben jetzt unbefristete Vollzeitstellen. Und nicht immer bloß wieder ein halbes Jahr und können alles wie lang und auch noch schlecht zahlt. Und das ist nicht gelungen. Also meine große Hoffnung war, und das weiß ich auch heute noch, dass der Bezirk eingestiegen war. Da ist die Kompetenz, da ist auch das Geld. Die können schnell einmal, weil er so für zig Millionen renovieren, was ich denen auch gönne, was sicher notwendig ist. Aber da kann doch einmal 150.000 Euro im Jahr abfallen für eine Präventionsstelle.
Ich glaube, das ist tatsächlich, es ist sehr, sehr traurig, weil diese Aufbauarbeit schneller wieder kaputt ist, als sie aufgebaut ist und man natürlich jetzt auch wieder von Null anfangen muss. Ja. Es gibt ja Anzeichen, im Kreistag Neustadt gab es jetzt einen Antrag auch von der CSU, dass man das wieder anstößt. Ich glaube, da müssen sich ja die politischen Akteure wieder zusammensetzen, um das Thema anzutreiben. Vielleicht auch gerade deshalb, weil wir natürlich gerade ein anderes Thema diskutieren und da würde mich gerne deine Meinung interessieren. Cannabis ist ja in aller Munde gerade, Legalisierung ja oder nein, was darf man? Wie siehst denn du das aus deiner Erfahrung heraus?
Ich stelle, wenn du sagst, Cannabis ist in aller Munde, ist wahrscheinlich wirklich so. Also es wird wahrscheinlich kaum junge Menschen geben und vielleicht auch nicht mehr so ganz junge, die kiffen in ihrer Freizeit, die das ganz locker sehen. Ich habe da ganz eine zwiespältige Haltung dazu, weil ich glaube, dass eigentlich die Gesellschaft mit dem Missbrauch von Alkohol schon völlig am Rande ist. Also ich habe immer das Bild von mir, weil das Oktoberfest eröffnet wird, und weil da die Honoration und die wichtigsten Menschen da in München und Umgebung auf der Bühne stehen und O-Zapf, die schreien ganz glücklich. Und 100 Meter weiter hinter der Bühne, links besoffen umeinander, speien sie voll, scheißen sie voll, wird vergewaltigt, wird missbraucht. Wo sind die Hotels, sind die Übernachtungsmöglichkeiten abgeht, das ist irre, da gibt es genug Dokumentationen, wenn sie das einmal einer eine da will. Also eigentlich sind wir bis um hier voll mit dem Rotz an Drogenmissbrauch, schon allein mit dem Alkohol. Und es gibt ja den Missbrauch auch mit vielen anderen Drogen und wir wissen alle das ganze Leid. Aber alles, was wir in der Jugendarbeit, in der Prävention, in Polizeiarbeit, in Politik, mit Gesetzen und so weiter bisher probiert haben, was jetzt Haschisch angeht, jetzt reden wir mal die nur über Haschisch, hat nichts gebracht. Also 0,0. Tatsächlich werden aber Kids, wenn sie erwischt werden, weil sie geraucht haben oder was bei sich führen, egal welche Mengen, um erst einmal Ärger damit. kommt vielleicht zur Anzeige, vielleicht verliert man den Ausbildungsplatz, vielleicht verliert man den Führerschein und dann wieder einen Ausbildungsplatz, weil der Führerschein wichtig war. Das heißt, das Ganze hat ungeheure blöde Folgen. Das macht man beim Alkohol so alles nicht. Da sind wir sehr, sehr großzügig. Es ist zwar nicht mehr so, wie vielleicht vor 30 Jahren, da wenn ein Gespräch war bei Edzard, da hätten wir erst einmal einen Whisky rausgeholt aus dem Schreibtisch. Und
haben wir hier übrigens nicht.
Genau. Ja, Gläser befüllt damit. Das war damals überall. Da gab es in Vorstandssitzungen, in Vollversammlungen, auch beim Jugendring gab es ein Bier. Das gibt es heute noch in manchen Jugendringen. Und auch heute gibt es in manchen Jugendringen, dass ein Referent, wenn er da war, als Gastgeschenk eine Flasche Wein kriegt oder ein Zeugel. Also das haben wir sauber eingeschränkt. Aber nichtsdestotrotz ist der Alkohol ein Riesenproblem, wenn man aber nicht hinschaut. Aber ein Geburtstag bei der Beförderung wird immer nur angestoßen und ist das selbstverständlich. Und wenn Leute im Alkohol riesengroße Verbrechen, Scheiße oder sonst was produzieren, wird das sogar noch ihnen zugute gehalten, weil sie einen Kontrollverlust gehabt haben und dann kommen sie noch mit einem blauen Auge davor vor Gericht. Völlig schräg. So, also was ich damit sagen will ist, ich kenne keinen, der so bekifft war, dass er Leiter schlagt, dass er Amok läuft, dass er so ein bösartiger, gefährlicher Mensch für seine Umwelt ist, wie es viele Leute wären, wenn sie gesoffen haben. Also ich verstehe oft die Aufregung nicht, dass, also du hast ja das gerade angesprochen mit dem Kreistag, der da alles Mögliche versorgt, dass wieder zu Nieten aus Beat kommt und mein Ahnung ist, dass das nichts mit Crystal Meth zu tun hat, sondern die Sorge ist, was jetzt die Legalisierung mit Haschisch mit unserer Gesellschaft macht. Also man hat offenbar ein Bedrohungsgefühl, was Cannabis angeht, das in meiner Meinung völlig überzogen ist und ignoriert aber, was Alkohol mit den Menschen und unserer Gesellschaft macht, da ist man sehr großzügig. Das bringe ich jetzt an. Ansonsten ist das, was jetzt vom Gesetz her auf dem Tisch liegt, ein Schwachsinn hoch drei. Ich habe mich auseinandergesetzt auch mit dem, was der Richterbund da dazu sagt. Es wird ja behauptet, Politik, dass zu weniger Gerichtsverhandlungen kommt und die Polizei für wichtigere Sachen entlastet wird. Ich glaube, dass der Richterbund das besser einschätzen kann als die Politik und das und genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird alles noch viel, viel schlimmer. Und von daher ist es mal wieder, finde ich, handwerklich schlecht gemacht, was da als Gesetzesvorhaben auf dem Tisch liegt. Aber grundsätzlich war ich dafür, das zu legalisieren, schon allein um diese Bestrafungen und Kriminalisierung dieser vielen Kiffer aufzuhören. Ich bin auch aus einem, ich soll Ihnen das sagen, aus einem gesellschaftsphilosophischen Punkt dafür, weil ich grundsätzlich ein sehr liberaler Mensch bin. Und wenn jemand Drogen nimmt, und jetzt machen wir es mal weiter zu LSD, zu Heroin, zu Opium, zu meiner den Crystal Meth, erst einmal ist ja das ein Verbrechen, wo einer nur sich selber schadet. Und meine Güte, dann muss man das halt machen, wenn er das meint, solange er ein erwachsener Mensch ist, ein reifer Mensch. Bei Jugendlichen war ich da enorm streng und darf da alles tun, damit ich gar nicht in Kontakt mit diesen Substanzen komme.
Ja, lieber Ewald, danke für diesen auch sehr differenzierten Blick und ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei dir Diskussion und deswegen, glaube ich, schätzen dich viele Menschen und ich auch, dass du hier da ein klares Bild hast und auch eine klare Meinung vertrittst, aber die auch so differenziert darstellst, dass man sagen, das sind Argumente, die man folgen kann und auch vielleicht mal nicht, aber ich glaube schon, dass diese Diskussion auch braucht und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, dass man eben auch diese Seiten sieht. Und Ewald, wenn du jetzt so deine Jahre so ansiehst und du erlebst ja Höhen und Tiefen, es ist ja, man ist ja da sehr nah an Menschen. Hast du auch irgendwas gehabt und ich weiß, dass du was hast, wo du auch einen Ausgleich findest und das hat was mit Computer zu tun.
Ja, tatsächlich. Also ich habe große Freude seit dem Studium schon am Computer zu sitzen, von dort meine Informationen zu holen, zu surfen auf verschiedensten Plattformen, mich auszutauschen mit anderen. Da habe ich mich jetzt auf Twitter beschränkt, nachdem ich Facebook in den Rücken gekehrt habe, das ist mir zu böse, zu unterirdisch, was das Niveau angeht. Mal schauen, wie sich Twitter entwickelt. Und ich spiele wahnsinnig gern. Also ich hab ganz großes Vergnügen mit einem Spiel, das nennt sich Genshin Impact. Ich habe ganz etliche Jahre auch furchtbar gern World of Warcraft gespielt.
Mit den Namen nochmal, weil das ich habe es mir aufgeschrieben, aber das musst du selber sagen.
Meine Lieblingsfigur war der Bär, und da war ich als Tank in unserer Gilde unterwegs, und der hieß Lizardin. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also für mich ist das ein Ausgleich. Also diese große Nähe zum Menschen, dieses Hinhören, dieses Austauschen, dieses Zweifeln, dieses sich bestärken auch wieder an Positionen und trotzdem auch wieder in Frage stellen, das zehrt ja an der Energie. Und dann mal ein paar Stunden vor dem Computer zu sitzen und Figuren auszubilden, stärker werden zu lassen, mit denen Erfolge zu holen oder auch diese teilweise epischen Abenteuer zu erleben, wo wunderschöne Geschichten versteckt sind, die uns zu Tränen rühren, das ist für mich großes Vergnügen und ein schöner Ausgleich.
Großes Vergnügen ist auch dieses Gespräch für mich, aber vielleicht, du bist ja jetzt im Ruhestand, aber was ich ja beeindruckend finde, man ist ja immer so stark, wie das, was auch nach einem kommt, und das finde ich ja sehr beeindruckend, dass da auch gefühlt gute Lösung gefunden ist. Ich glaube, da sollte man auch noch kurz einen Blick drauf werfen, abschließend. Es gibt ja auch eine Nachfolgerin, und die ist ja quasi aus dem Haus heraus, die Julia, gekommen. Das ist ja sicherlich auch, macht es dir wahrscheinlich auch leichter zu gehen, wenn man sagt, da ist jemand da, der das in diesem Sinne auch mit eigenen Akzenten vielleicht aber auch weiterführt.
Ja, absolut. Also das hat mich wahnsinnig gefreut, dass das gelungen ist. Ich habe mir ja doch schon die letzten Monate Gedanken gemacht, Bilanz für mich sozusagen immer wieder mal, oder mich ertappt dabei, dass ich Bilanz zeige. Und habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie geht das weiter? Habe ich überhaupt das Recht mitzuschnobeln? Habe ich das Recht, mich überhaupt auszusuchen, wer mein Vorsitzender ist? Und mischt man sich da ein? Den Gedanken, glaube ich, hat jeder, der länger an so einem Job ist und vielleicht so als Hauptamtlicher da die Fäden zieht und einen ehrenamtlichen Vorstand über sich hat. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte weder Königsmacher noch Königsmörder sein, aber ich möchte schon auch deutlich machen, mit wem ich gut kann, und auch demjenigen vielleicht einmal vorher schon sagen, du mit dir, das wird nichts mit uns zwei. Ne? So habe ich das immer versucht zu handhaben. Also habe ich mir auch entschieden, ja, ich möchte gern sagen, wie meine Nachfolge aus meiner Sicht gut zu handeln geht, und zwar in einem Stil von bewährtes Behalten. Da bin ich sehr, sehr konservativ. Ich halte konservative Haltung für ganz was Wertvolles, das zu bewahren, was gut ist und was nützt. Ist doch verrückt, sowas aufzugeben. Und gleichzeitig soll es jemand werden, der ganz bestimmt seinen eigenen Stempel aufdruckt und sich gar nicht die Mühe macht, irgendwelcher Menschen Fußstapfen zu füllen, sondern ganz eigene Spuren hinterlässt. Und das war für mich ganz klar die Julia Zimmermann. Die Julia ist seit 20 Jahren bei uns. Das ist eine, die lebt für diesen Job, ohne Rücksicht auf Gesundheit und sonst was. Gibt er alles dafür und hat sich fortgebildet, ist neugierig, kann mit Menschen umgehen, hat vor allen Dingen auch Erfahrung in Personalführung, das brauchst du auch. Das lerne ich mir Sozialpädagogen nicht. Es gibt so viel Zeit, was wir im Studium lernen, aber wir werden nicht darauf vorbereitet, dass es Hierarchien gibt in der Welt und im Berufsleben. Und ob ihm das gefällt oder nicht, am Schluss mal in einem Gefüge über mehrere Menschen arbeiten, einmal einer dann die Entscheidung treffen, sonst geht es nicht weiter. Und das lernen wir überhaupt nicht. Das gibt es, glaube ich, da gibt es was Personalführung, was in BWL, aber nicht in sozialer Arbeit. Und was wir auch nicht kennen, das ist Schauspielerei. Auch das sollte man lernen im Studium, finde ich, weil wenn man mit dem Lions Club zu tun hat, muss man sich vielleicht anders verhalten wie mit dem Elternbeirat von der Hauptschule und all diese Dinge. Da ist die Julia genau die Richtige. Ich freue mich, dass es gelungen ist. Ich freue mich, dass die Stadt in den Weg gegangen ist. Von der Eingruppierung bis zur Entscheidung passt da alles. Und die hat ein tolles Team im Haus. Mit Hausmann natürlich auch immer einen Plan B dazu. Eine ganz wichtige zusätzliche Erweiterung unseres Portfolios. Und ein Vorstand vor allen Dingen mit dem Florian Vogel und der Sabine Grassl. Auch da kann jeder Hauptamtliche bei uns froh sein, dass wir so tolle Leute haben, die unsere Arbeit zu unterstützen.
Also an der Stelle nochmal, es geht weiter, und das ist, glaube ich, auch die Kernbotschaft. Wenn man sich jahrzehntelang engagiert, ist es, glaube ich, ein lachendes Auge, dass man sieht, dass das mit eigenen Akzenten, mit eigenen Spuren, aber mit Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit auch weitergeführt wird im Sinne der Jugend. lieber Ewald, ich gefühlt würde mich jetzt gerne länger unterhalten. Wir haben viele Themen nur anreißen können, aber du weißt selbst, dann ist man sehr schnell in der Diskussion und wir wollen natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute einen gewohnten Rahmen bieten und der ändert immer am Schluss mit einer Schnellantwortrunde, wo ich dir einfach zwei Begriffe sage und du musst dir sagen, was dir näher ist und was dir näher ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ja gar nicht so schwer und ich fange einfach an mit Coburg oder Weiden?
Weiden,
klar. Museum oder Konzert?
Konzert.
Kinderbürgerfest oder Bürgerfest?
Kinderbürgerfest.
Seifenkistenrennen oder Dance Your Style Contest?
Dance Your Style Contest.
Ruhestand oder Unruhestand?
Unruhestand.
Wolltest du überlegen, wenn du merkst? Ja. Und ich glaube, das zeichnet den Ewald aus und das freut mich einfach, dass du, und da bin ich mir sicher, weiterhin aktiver Bestandteil im gesellschaftlichen Leben bist und dich auch weiterhin einbringen wirst. Das würde ich mir auch gerne wünschen, weil du bist eine starke Stimme, eine meinungsstarke Stimme, mit der man wertschätzend, und das war heute spürbar, alle Themen diskutieren kann, auch wenn man manchmal auch unterschiedlicher Meinung ist, aber ich glaube, das zeichnet einen wertvollen Dialog aus. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für deine Einblicke auf dich, auf die Jugendarbeit in Weiden, auf die Jugend vielleicht auch aus deiner Wahrnehmung in Weiden. Und der Dank geht natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Ein herzliches Dankeschön. Hinterlasst gern euer Feedback mit Sternen oder Ähnlichem bei Spotify und Co. Und wenn ihr darüber hinaus Feedback habt oder selber gerne mal als Gast mit der HL sein wollt, dann meldet euch einfach unter info@weiden-podcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.